Wer längere Zeit mit dem Herrn unterwegs ist, kennt das Spannungsfeld zwischen Gottes treuer Versorgung und der eigenen Unzufriedenheit nur zu gut. Die Geschichte des Volkes Israel in der Wüste macht sichtbar, wie schnell Menschen sich an das Wunderbare gewöhnen, es gering schätzen und sich nach dem Alten zurücksehnen, selbst wenn dieses Alte mit Knechtschaft verbunden war. Zugleich wird deutlich, wie Gott mitten in Klage, Lust und Überforderung führt. Er ruft sein Volk zurück zu seinem himmlischen Brot, erzieht es in seiner Heiligkeit und teilt seinen Geist aus, damit viele ihn gemeinsam widerspiegeln. Manna statt Ägypten, Christus als unser tägliches Brot. Die Wüste ist der Ort eines täglichen Wunders. Jeden Morgen liegt um das Lager etwas, das es so vorher nie gab, feine Körner, klein wie Koriandersamen, glitzernd wie Bdelliumharz. Das Manna aber war wie Koriandersamen und sein Aussehen wie das Aussehen des Bdelliumharzes, und wenn nachts der Tau auf das Lager herabfiel, dann fiel das Manna darauf herab. In derselben Stille, in der Tau kommt, schenkt Gott seinem Volk Brot. Keiner pflügt, keiner sät, keiner erntet, und doch ist jeden Morgen alles da, was zum Leben nötig ist. Hier zeigt Gott, wer er ist, nicht der ferne Gesetzgeber, sondern der, der sich kümmert, bevor der erste Hunger sich meldet. So zeichnet die Schrift ein Bild von Christus. Er ist das Brot, das nicht erst dann verfügbar wird, wenn wir etwas leisten, sondern das schon da ist, wenn der Tag anbricht. Manna versinnbildlicht den himmlischen Christus als die tägliche Speise für Gottes Volk. Das weist der Herr Jesus selbst in Johannes 6, 29 bis 35 hin. In der Wüste wurden die Menschen des Mannas überdrüssig. Tag für Tag empfingen sie die wundersame Gabe des Mannas. Egal, wo sie sich aufhielten, gab es morgens genug Manna, um mehr als 2 Millionen Menschen zu speisen. Und doch setzt mitten in diesem Wunder eine Müdigkeit ein. Unsere Seele ist ausgedörrt, gar nichts ist da als nur dieses Manna vor unseren Augen. Plötzlich wird Ägypten wieder attraktiv, nicht seine Peitschen, aber sein Geschmack, Fisch, Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch. Es ist, als ob das Herz sagt, Christus reicht nicht, ich brauche etwas Würzigeres, etwas, das meine Sinne stärker anregt. Jesus nimmt diese Geschichte auf und sagt, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Wenn Christus uns langweilig vorkommt, liegt der Mangel nicht bei ihm, sondern in der Verschiebung unseres Geschmacks. Unsere Sehnsucht hat sich wieder an das gewöhnt, was schnell reizt und schnell verfliegt. Das Manna musste gesammelt, gemahlen, gekocht, zu Fladen verarbeitet werden. Gott legt Manna nicht fertig gebacken auf den Teller. Er lässt sein Volk morgens aus dem Zelt gehen, sich bücken, einsammeln, verarbeiten. Im Bild gesprochen, Christus ist da, aber er drängt sich nicht auf. Er kommt zu uns klein wie ein Samen, doch in ihm ist eine Fülle von Leben. Wer ihn nur im Vorübergehen betrachtet, mag ihn unscheinbar finden. Wer aber lernt, sich von ihm nähren zu lassen, entdeckt seinen Geschmack. Darum sagt er, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird auf keinen Fall hungern, und wer in mich hineinglaubt, der wird gewiss niemals Durst leiden. Das Leben mit Christus ist kein Strom von Sensationen, sondern eine stille, tiefe Sättigung, die Schritt für Schritt wächst. Mit dem Tau kommt das Manna. So verbindet die Schrift das tägliche Brot mit der täglichen Barmherzigkeit Gottes. In den Klageliedern, mitten in Klage und Dunkel, heißt es, ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende, ja, sein Erbarmen hört nicht auf, es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Dass das Manna auf den Tau fiel, deutet an, jede frische Erfahrung von Christus ruht auf der sanften, erneuernden Zuwendung Gottes. Wo unser Herz ausgedörrt ist, versucht Gott nicht, uns mit Druck zu bessern, sondern uns neu kosten zu lassen, wie gut er ist. Er schenkt Situationen, in denen alle alten Geschmäcker sich als unzureichend erweisen, damit die Sehnsucht nach seinem Brot wieder Raum gewinnt. Das Manna aber war wie Koriandersamen und sein Aussehen wie das Aussehen des Bdelliumharzes. Das Volk lief umher, und sie sammelten und mahlten es mit Handmühlen oder zerstießen es in Mörsern, und sie kochten es in Töpfen, auch machten sie Brotfladen daraus, und sein Geschmack war wie der Geschmack von Ölkuchen. Und wenn nachts der Tau auf das Lager herabfiel, dann fiel das Manna darauf herab. Darum sagte Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, hier, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sagte zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird auf keinen Fall hungern, und wer in mich hineinglaubt, der wird gewiss niemals Durst leiden. Wenn das Herz beginnt, das Alte zu verklären und Christus als eintönig zu empfinden, markiert das keinen Verlust an Christus, sondern einen verschobenen Geschmack. In solchen Zeiten wirkt Gott still, wie der Tau in der Nacht, er konfrontiert uns mit der Leere der alten Genüsse und öffnet uns neu für die tägliche, unscheinbare, aber tragende Versorgung in seinem Sohn. Wer sich innerlich auf diese stille Zuwendung einlässt, wird entdecken, dass die Wüste kein Ort des Mangels bleiben muss, sondern zu einem Raum werden kann, in dem Christus als Brot des Lebens Schritt für Schritt unseren Geschmack verwandelt. Lust und Gericht, Gräber der Begierde als Warnung und Reinigung. Die Bewegung in 4. Mose 11 beginnt leise, und das Hergel auf Inne, das in ihrer Mitte war, gierte voller Begierde, und auch die Söhne Israel weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Nicht das ganze Volk erhebt zuerst seine Stimme, sondern eine gemischte Menge, Menschen ohne klare Herkunft, ohne festes Zuhause in der Verheißung Gottes. Ihre Begierde ist ansteckend. Was zunächst nur ein leises Seufzen ist, wird zu einem kollektiven Weinen. Hier wird sichtbar, wie stark unerfüllte Lust wirkt, sie verschiebt die Atmosphäre eines ganzen Lagers, macht die Wunder Gottes, Manna, Wolkensäule, Befreiung, plötzlich klein und den Mangel groß. Das gemischte Volk setzte sich aus Menschen ohne feste Familienzugehörigkeit zusammen, solchen, die nicht wussten, von wem sie abstammten oder zu welcher Familie sie gehörten. Prinzipiell kann es auch heute im Gemeindeleben eine solche Vermengung geben, manche wissen nicht, wie sie errettet wurden oder durch wen sie wiedergeboren wurden und haben deshalb möglicherweise keinen rechten geistlichen Stand. Der Ort, an dem das gemischte Volk Begierden empfand, hieß Kibrot Hatava, die Gräber der Begierde, denn dort begruben sie die, die Begierlichkeiten hegten. Gott lässt sich auf dieses Begehren ein, aber nicht so, wie man es sich erträumt. Er sendet Wachteln in Fülle, das Lager ist umgeben von Fleisch, das sich leicht einsammeln lässt. Alles scheint erfüllt. Doch das Fleisch war noch zwischen ihren Zähnen, ehe es verzehrt war, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen das Volk, und der Herr schlug das Volk mit einer sehr großen Plage. Das, was sie um jeden Preis wollten, wird ihnen zum Gericht. Der Ort erhält einen Namen, und man gab diesem Ort den Namen Kibrot Hatava, weil man dort das Volk begrub, das gierig gewesen war. Die Erzählung ist schonungslos, Begierde ist nicht nur ein innerer Sturm, sie kann zur Grube werden, in der Menschen begraben liegen, deren Leben von Lust gesteuert war. Diese Schärfe entspringt keiner willkürlichen Strenge Gottes. Sie zeigt seine heilige Liebe, die sein Volk nicht der Selbstzerstörung überlassen will. Ungeregelte Lust zieht fort von der stillen Zufriedenheit in Gott, macht undankbar, verschiebt die Erinnerung, Ägypten erscheint plötzlich als Ort des Wohlstands, nicht als Haus der Knechtschaft. Was aus der Distanz so verheißungsvoll wirkt, Erfolg ohne Grenzen, Anerkennung ohne Preis, Genuss ohne Verzichte, hat in der Realität einen hohen Tribut. Gott nimmt diese Dynamik so ernst, dass er sie in Kibrot Hatava sichtbar in die Geschichte seines Volkes einschreibt. Der Name des Ortes wird zur Predigt, es gibt Gräber, die aus Begierden gegraben sind. Bemerkenswert ist, dass der Text die gemischte Menge ausdrücklich erwähnt. Wer keine klare Zugehörigkeit hat, ist nicht geringer als andere, aber er ist anfälliger für fremde Stimmen. Im Gemeindeleben kann es ähnlich sein, eine innere Unklarheit darüber, wozu und zu wem man gehört, öffnet Begierdentüren, die sich oft fromm verkleiden, der Wunsch, dabei zu sein, gesehen zu werden, nicht zu kurz zu kommen. Gott verurteilt nicht die Sehnsucht nach Erfüllung, er richtet das Verlangen, das ihn umgeht. In den Klageliedern heißt es, gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Dieselbe Schrift, die von Gräbern der Begierde erzählt, spricht von einer Seele, die nach Gott fragt, und einem Gott, der darauf antwortet. Und das Hergel auf Inne, das in ihrer Mitte war, gierte voller Begierde, und auch die Söhne Israel weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Und man gab diesem Ort den Namen Kibrot Hatava, weil man dort das Volk begrub, das gierig gewesen war. Begierde wird in 4. Mose 11 nicht als harmlose Randerscheinung gezeigt, sondern als Kraft, die ein ganzes Volk in Bewegung setzt und bis in den Tod führt. Darin liegt eine ernste, aber heilsame Offenlegung, was wir innerlich unbedingt haben wollen, kann zum Grab oder zur Quelle werden, je nachdem, wohin es sich richtet. Gott nutzt die bitteren Folgen falscher Lust nicht, um zu zerstören, sondern um sensibel dafür zu machen, wie kostbar eine Seele ist, die auf ihn harrt und nach ihm fragt. Wo diese Ausrichtung wächst, verlieren die Wachteln ihren Zauber, und im Schatten der Gräber der Begierde wächst langsam eine neue, stille Freude an der Genügsamkeit in Christus. Geteilte Last, geteilter Geist, Gottes Ziel eines prophetischen Volkes. Die Klage in 4. Mose 11 ist nicht nur im Volk zu hören, sie dringt auch aus dem Herzen des Führenden. Mose trägt den Druck der Unzufriedenheit, das Weinen an den Zeltöffnungen, die Forderung nach Fleisch. Er bricht vor Gott auf, die Last des Volkes ist ihm zu schwer, er fühlt sich wie eine Mutter, der man die Versorgung von Kindern auferlegt hat, die sie nie geboren hat. Diese Ehrlichkeit erschreckt nicht, sie wird von Gott erhört. Er antwortet nicht, indem er Mose antreibt, sich zusammenzureißen oder stärker zu werden, sondern indem er die Last verteilt. Versammle mir 70 Männer aus den Ältesten Israels und bringe sie zum Zelt der Zusammenkunft, damit sie dort bei dir Stellung nehmen. Gottes Weg aus der Überforderung ist nicht heroische Einzelkraft, sondern gemeinsames Tragen. Jehova sagte zu Mose, versammle mir 70 Männer aus den Ältesten Israels, die du als Älteste des Volkes und als Vorsteher über sie kennst, und bringe sie zum Zelt der Zusammenkunft, damit sie dort bei dir Stellung nehmen. Hier sehen wir, dass Gott 70 Älteste als Helfer für Mose einsetzte. Die Zahl 70 steht für Vollendung und Fülle. Dass Gott gerade diese 70 Ältesten einsetzte, zeigt, dass er, wenn er handelt, es vollständig und in voller Fülle tut. Entscheidend ist jedoch, wie dieses gemeinsame Tragen möglich wird. Gott reduziert nicht nur die Arbeitsmenge, er teilt seinen Geist aus. Da kam der Herr in der Wolke herab und redete mit ihm, und er nahm etwas von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Männer, die Ältesten. Und es geschah, als der Geist auf ihnen ruhte, da weissagten sie. Alle dienen aus derselben Quelle. Die 70 werden nicht zu einer zweiten Leitungsebene mit eigener Agenda, sondern zur Ausweitung dessen, was Gott bereits in Mose begonnen hat. Die Zahl 70 deutet auf Fülle und Vollständigkeit hin, Gottes Ziel ist ein in sich vollständiges, geisterfülltes Volk, nicht die Genialität eines Einzelnen. Wo sein Volk sein Werk trägt, will er, dass auch sein Geist in Fülle da ist. Diese Szene gewinnt noch mehr Tiefe, als zwei der ausgewählten Männer, Eldad und Medad, im Lager bleiben und doch vom Geist ergriffen werden. Sie weissagen nicht am Zelt, sondern mitten unter den Zelten des Volkes. Josua sieht darin eine Gefahr und schlägt vor, sie zu stoppen. Mose aber antwortet mit einem Satz, der weit über seine Zeit hinausreicht, ach, dass doch das ganze Volk des Herrn Propheten wäre, dass der Herr seinen Geist auf sie legte. In diesem Ausruf erscheint bereits, was im neuen Bund Wirklichkeit wird, ein Volk, in dem der Geist nicht nur auf einigen Leitungsfiguren ruht, sondern auf vielen, ja auf allen, die zu Gott gehören. Der Wunsch des Mose findet seine Erfüllung, wenn Gott seinen Geist ausgießt über alles Fleisch und in der Gemeinde viele Glieder durch denselben Geist sprechen, trösten, ermahnen, aufbauen. Im Licht des Neuen Testaments wird deutlich, wie weit Gott mit diesem Bild geht. Der Geist verteilt Gaben nicht zur Selbstdarstellung, sondern zum Nutzen, damit der Leib Christi aufgebaut, die Last des Dienstes gemeinsam getragen wird und die Stimme Gottes durch viele Münder hörbar wird. Was Mose als Sehnsucht ausspricht, wird in der Gemeinde als Grundordnung sichtbar, ein prophetisches Volk, in dem nicht eine Person alles weiß und macht, sondern viele unter demselben Geist stehen und in ihrer Verschiedenheit ein Ganzes bilden. Überforderung Einzelner und Passivität vieler gehören zu einer Ordnung, die Gott korrigiert. Und der Herr sprach zu Mose, versammle mir 70 Männer von den Ältesten Israels, die du als Älteste des Volkes und als Vorsteher über sie kennst, und bringe sie zum Zelt der Zusammenkunft, damit sie dort bei dir Stellung nehmen. Da kam der Herr in der Wolke herab und redete mit ihm, und er nahm etwas von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Männer, die Ältesten. Und es geschah, als der Geist auf ihnen ruhte, da weissagten sie, aber danach taten sie es nicht mehr. Überforderung in geistlichen Aufgaben ist in 4. Mose 11 kein Zeichen von Versagen, sondern ein Moment, in dem Gott seine eigene Sicht von Leitung und Gemeinde offenlegt. Last soll nicht auf wenigen Schultern liegen, sondern in einem von seinem Geist erfüllten Miteinander getragen werden. Wer sich als Einzelner zu viel auferlegt, darf in Mose einen Spiegel erkennen und in Gottes Antwort eine Einladung sehen, sich in ein größeres Wir einzuordnen. Und wer sich unbedeutend vorkommt, findet Hoffnung in Mose, Ruf nach einem prophetischen Volk. In Gottes Plan ist jeder Platz von seinem Geist berührt, damit der Weg nicht von einigen Helden, sondern von einem durch den Geist verbundenen Volk gegangen wird. Herr Jesus Christus, du bist unser wahres Manna, das Brot des Lebens, das vom Himmel kam. Wo unser Herz sich nach dem Geschmack Ägyptens zurücksehnt und deine tägliche Versorgung gering achtet, richte unseren Hunger neu auf dich aus und schenke uns die Freude, dich immer wieder frisch zu schmecken. Vater, bewahre uns vor Begierden, die uns in innere Gräber führen würden, und reinige uns von allem, was unsere Liebe zu dir teilt und verdunkelt. Heiliger Geist, erfülle dein Volk, dass nicht wenige, sondern viele in deinem Geist sprechen, trösten und erbauen, und stärke die Müden, richte die Entmutigten auf und schenke uns ein stilles, zufriedenes Herz in dir, das auch in der Wüste deiner Hand vertraut. Amen.